Hallo ihr Lieben, bevor es losgeht, möchte ich euch noch auf etwas ganz Besonderes hinweisen. Am 17. Mai findet in Ingolstadt das erste Gourmet-Festival statt, powered by The Flying Schlemmer. Wie heißt das ganze Festival? Gurt, denn wir sind uns einig, es gibt nichts Besseres als was Gurts. Was erwartet euch? Sterneköche, und ihr kennt sie alle vom Podcast, Spitzenweine, Klassikers und Live-Musik. Wenn du dabei sein willst, musst du ganz schnell sein, denn die Tickets sind streng limitiert. Alle Infos findest du auf www.gourmetfestival-ingolstadt.de. Ich freue mich, wenn wir uns am 17. Mai in Ingolstadt sehen, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge.
Ich kann nur genau sagen, wie das war. Mein Vater hat früher immer gekocht, und mein Vater, der ist als neuntes von neun Kindern 1944 auf die Welt gekommen, und für den war Fleisch immer was Besonderes. Und wenn ich mitgeholfen habe als Bursche bei ihm in der Küche, hat er immer gesagt, wenn du gut bist, darfst du das Fleisch machen, weil da darf man sich keinen Fehler erlauben, weil es ist ganz was Besonderes. Und da kommt diese Prägung her, einfach, ne? Also der, wenn er mal ein Knödel abscheißt oder wenn er mal ein Kartoffelsalat matschig wird, das war bei dem nicht so schlimm, aber schlimm war es einfach, wenn man einfach ein Lebewesen zum Lebensmittel umbaut hat, und also diesen Respekt, den habe ich nur von meinem Papa gelernt.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr rübergerutscht, und damit hallo und herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer. Und wir möchten ins Jahr 2025 gleich mit einer Special-Folge starten, und zwar mit einem Gast, der Heavy-Metal-Musik liebt und daher oft ja Heavy-Metal und gutes Essen bei Veranstaltungen verbindet. Er züchtet seine eigenen Rinder, und er ist aus der deutschen Fernsehlandschaft mittlerweile nicht wegzudenken. Herzlich willkommen, Lucky Maurer.
Hallo, servus. Habe die Ehre.
Ja, Lucky, ein neues Jahr hat gerade erst begonnen, und es ist ja oft so, man startet ja immer ein bisschen mit Vorsätzen. Bist du jetzt da auch einer, der, ja, sag jetzt mal, jedes Jahr sich was Neues vornimmt und dann vielleicht ein bisschen scheitert? Oder ist dir sowas total wurscht?
Also, tatsächlich ist mir total wurscht. Also, ich habe das auch schon mal probiert mit diesen Vorsätzen. Aber ich glaube, wenn man irgendwas ändern will an seinem Lebensstil oder so, dann muss man nicht warten, bis der Erste ist, sondern dann muss man das einfach dann umsetzen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Also ich habe das früher immer gesagt, so ab 1.1. rauche ich weniger, saufe ich weniger. Und spätestens am 2.1. war dann immer unsere Weihnachtsfeier. Und dann war der gute Vorsatz schon wieder weg.
Aber apropos Rauchen, du hast das mittlerweile aufgehört.
Also ja. Ich habe vor 2 Jahren meine letzte Zigaretten geraucht, und das war die klügste Entscheidung aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wie man überhaupt rauchen kann.
Ich habe im Gegensatz tatsächlich noch nie in meinem Leben an der Zigaretten angezogen, also kann da tatsächlich gar nicht mit drin.
Ja, das ist auch gescheit.
Wie feierst du in der Regel Silvester?
Tatsächlich daheim. Also früher war das ja immer so, Silvester war so immer so ein Großkampftag. Ich komme ja aus einem Hotel, und das waren immer so die Feiertage zwischen den Jahren, sagt man so schön. War bei uns immer alles total ausgebucht, belegt, und Silvester hat dann eine Musik gespielt, und dann hat es noch ein Gala-Menü gegeben, und alle waren gut drauf und Feuerwerk, und ich habe dann Silvester eigentlich immer mit Arbeiten verbunden und immer mit wenig Schlaf, weil am nächsten Tag war ja dann schon wieder Katerfrühstück, und wo es dann Brothering gegeben hat, und mittlerweile ist es so, dass ich einfach mit meiner Frau daheim bin, ja? Also wir fahren an Silvester nie weg, weil wir ja Tiere daheim haben, mit der ganzen Kracherei und Böllerei. Hätte ich kein gutes Gewissen, ne? wenn die Leute haben, und dann mache ich uns einfach was Schönes zum Essen, und dann trinken wir schöne Flaschen Champagner und noch eine und noch eine und dann eine schöne Flaschen Wein, und dann geben wir uns ein Bussi zum neuen Jahr, und dann das, also total unspektakulär, also unspektakulärer geht es eigentlich gar nicht.
Ja, ich finde das immer ein bisschen mühselig, aber es ist immer so ein bisschen dieser Zwang auch ist, man muss jetzt genau an dem Tag bis um 12 Uhr wach bleiben, ja. Dass man es ja mitgekriegt hat. Eigentlich ist es total wurscht.
Ja, eigentlich ist es total wurscht.
Du hast es gerade schon gesprochen gehabt, Silvesterfeuerwerk, und sag jetzt mal Knaller, sagt man immer, ist ja jetzt auch nicht so die Wohltat für die Tiere. Kriegen das Rinder auch mit?
Ja, wir haben tatsächlich mal, also mittlerweile sperren wir es ein, wir haben es in den Stall. Und wir haben da echt einmal einen riesen Gaudi gehabt. Und zwar war das aber gar nicht an Silvester, sondern wir haben eine Hochzeit gehabt bei uns auf dem Hof. Und die Hochzeitsgesellschaft hat gesagt, sie würden gerne ein bisschen so Feuerwerk brauche ich auf gar keinen Fall. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist nur so Tischfeuerwerk. Letztendlich war das dann wie am Rammstein-Konzert. Und die Viecher sind durch den Zaun durch. Es ist also wirklich, wir sind ja noch in der Talsenke, das hat dann gehallt ohne Ende. Das war ein riesengroßes Trara und Bum-Bum. Und die Viecher kriegen es natürlich mit. Und also ich bin kein Fan von der ganzen Böllerei. Natürlich, wie junger Bursch war, ist ja klar. Da war, hast du das ganze Jahr drauf gefreut. Und je heftiger und je illegaler, desto besser.
Du hast es gerade gesagt gehabt, du kommst ja aus einer Gastro-Hotel-Familie auch und hast ja dann selber auch den Weg zum Koch eingeschlagen und warst dann ja sehr viele Jahre lang mit Stefan Marquardt unterwegs. Wenn man euch beide, sag ich jetzt mal so, anschaut, haben sich da zwei gesucht und gefunden?
Ja, natürlich. Ich meine, der Stefan Marquardt, der war ja nicht nur für mich, sage ich mal, ein Leuchtturm, sondern der war auch für die komplette Kochszene damals ein Leuchtturm. Das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, weil heute ist jeder zweite Koch tätowiert bis zu den Zehen und hat eine schwarze Jacke an und hat einen Vollbart. Aber zu meiner Zeit, ich meine, ich habe 1996 gelernt und da war das natürlich noch, das war die weiße Brigade. Also mit der Tock, mit der Kochmütze auf dem Kopf und mit dem knöchellang im Schurz und weiß. Und also ich kann mich noch erinnern, als ich meine erste Lehrstelle angefangen habe, hat es geheißen, was machen wir mit deinen Haaren? Also das war unnormal, dass ein Koch lange Haare hat. Das war unhygienisch einfach. Geschweige denn irgendwelche Ohrenringeln oder so. Und der Stefan Marquardt, ich würde es nie vergessen, das war, ich glaube, ein Feinschmecker. Damals gab es ja noch kein Internet. Das war 1996. Habe ich in einem Feinschmeckerbericht über diesen Stefan Marquardt gelesen, der in den drei Stuben in Meersburg da gerade die komplette Welt revolutioniert. Der hat einen Michelin-Stern gehabt und Gourmillot-Punkte und ist mit einem Pantera-T-Shirt in der Küche drin gestanden und hat gesagt, bei ihm kann jeder kommen und gehen, wann er will, Hauptsache er wird mit seinem Mise en Place fertig.
Und war seiner auch damals seiner Zeit ein bisschen voraus, also ist ja mittlerweile ja in vielen Restaurants so, dass jeder so ein bisschen kommen und gehen kann, wie er will. Und jetzt gar nicht mehr so drauf geschaut wird, was man auch haben muss.
Ja, also es gibt, also ich bin schon zum Beispiel, es ist ein ganz schmaler Grat. Ne? Also bei uns darf natürlich jeder sein, wie er ist. Und es war ja schlimm, wenn ich jemandem vorschreibe, wie er ausschauen muss. Aber es hat natürlich immer einen hygienischen Aspekt. Es ist klar, wenn einer lange Haare hat, dass er die zusammentut. Und wenn einer jetzt, also ich finde ein Tattoo nicht schlimm, aber trägt er die Fingernägel schon, sagen wir es so. Und ich finde 10 Piercings im Gesicht nicht schlimm, aber fettige Haare schon. Also das ist halt immer der hygienische Aspekt, der das ausmacht. Und das war halt, früher war das ganz anders. Und Stefan Marquardt, um nochmal zurückzukommen, der hat halt da wirklich Grenzen gesprengt. Der war ein Vorbild, ein Vorreiter. Ich bin heute immer noch sehr gut mit ihm befreundet, aber der hat wirklich eine Revolution losgebrochen. Ja, der hat gesagt, Kochen ist Kunst und Kunst kennt keinen Tellerrand und keinen Horizont. Und somit muss man sich auf gar nichts beschränken. Also alles ist erlaubt, was Spaß macht.
Und ihr wart ja jahrelang, über 10 Jahre, sage ich jetzt mal, in der ganzen Welt unterwegs. Ihr wart, glaube ich, in Dänemark, Australien, Türkei, Griechenland, unzählige und viele Länder besucht und gesehen.
Also das muss man sich so vorstellen, als ich beim Stefan Marquardt angefangen habe, bis dato noch nicht einmal im Flugzeug gesessen. Der hat mich an die Hand genommen und der hat mich ganz gern mengen, der hat vielleicht auch ein bisschen mein Potenzial erkannt und darum ist es auch immer noch wichtig. Also wenn mich jemand fragt, auf was mein ganzer Erfolg fußt, dann ist es einfach die Zeit beim Stefan Marquardt, weil der hat mich geschliffen, der hat mir den Kopf gewaschen, der hat mir sehr, sehr viel gelernt und hat mich überall bei ihm mitgenommen und das ist ja wichtig. Und letztendlich war mir auf der ganzen Welt und vorher habe ich im Bayerischen Wald gekannt. Also meine weiteste Auslandsreise war nach Holland aufs Dynamo Festival. Und da habe ich so viel gekifft, dass wir nicht mehr viel Erinnerung dran haben. Und die andere weiteste Auslandsreise war in Tschechien zum Zigaretten holen.
Ist ja nicht weit von hier.
Ja, genau. Jetzt sage ich, aber es war ein anderes Land.
Werbung.
Du bist auf der Suche nach perfekten Käse? Dann hör jetzt genau hin, denn ich habe für euch den Käse von Baldauf getestet. Und ich muss sagen, bei Baldauf Käse ist einer besser wie der andere. 9 verschiedene Käsesorten konnte ich probieren. Und dort war alles dabei, von Trüffelkäse bis hin zum Baldauf Schafskäse. Ihr wollt einen Tipp von mir? Ich stehe ja mittlerweile voll auf Allgäuer Bergkäse und dort konnte mich der Bio-Allgäuer Bergkäse von bald auf mit seinem intensiven Aroma zu 100% überzeugen. Apropos überzeugen, Baldaufkäse überzeugt auch mit ihren Werten. So besteht jeder Käse aus Weide- und Heumilch und es wird, und das ist mir immer total wichtig, auf das Wohl der Tiere geachtet. Du bist auf der Suche nach einem Käse, der dich begeistert, von einem Betrieb mit mehr als 160 Jahre Familientradition, bei dem noch Wert auf echtes Handwerk gelegt wird, dann bist du bei Baldaufkäse genau richtig. Warte nicht und bestelle deinen Käse gleich auf www.baldauf-käse.de. Dort findest du auch die Läden, wo du ihn vor Ort kaufen kannst und... Geheimnis, bald ist auch der neue Webshop online.
Werbung Ende.
Irgendwann haben sich dann aber eure Wege getrennt und du hast 2007 angefangen, sag jetzt mal, das weiß wahrscheinlich mittlerweile auch jeder, dafür bist du ja ein bisschen bekannt, als erster in Europa mit der Zucht von Wagyu-Rindern angefangen. Warum hast du dich für den Weg entschieden? Weil du hättest ja auch die Tannenbaumkulturen weitermachen können.
Das ist schnell erzählt. Wir waren einfach pleite. Wir haben einfach keine Kohle gehabt. Wir haben einfach, meine Frau und ich, wir kennen uns wirklich lang. Wir kennen uns seit wir 17 sind und haben schon wirklich ganz viele Höhen und Tiefen miteinander durchgemacht. Und ja, das war einfach eine ganz einfache Geschichte. Wir haben diesen Hof übernommen und dieser Hof hat null Profit abgeworfen. Meine Frau die war bei Intersport, die ist sehr schlau, sehr gescheit, kaufmännisch sehr schlau und sehr gescheit. Und ich war beim Stefan Marquardt als Freelancer und die ganze Kohle, die wir verdient haben in unsere Jobs, mit der ganzen Kohle haben wir die Unkosten subventioniert, die an dem Hof angefallen sind. Und das macht irgendwann keinen Spaß mehr. Wenn du nur dafür arbeitest, damit du auf einer roten Null bist auf dem Konto. Und dann habe ich gesagt, wir müssen irgendwas machen, was diesen Hof wieder wirtschaftlich macht. Und ich habe keine Ahnung gehabt von Ackerbau und Gemüse und so interessiert mich nicht. Wein hätte mich interessiert, aber das wächst bei uns nicht. Und Bier hätte mich interessiert, aber also ganz kurz gesagt, ich habe einfach alle Möglichkeiten mal durchgespielt. Was kann man mit wenig Aufwand, mit wenig Startkapital umsetzen? Und dann war für mich klar, okay, mein Netzwerk ist eine Spitzengastronomie. Also muss ich irgendwas produzieren, was die Spitzengastronomie braucht. Und Austern, Champagner, Gänseleber, Trüffel, geht nicht, aber Wagyu. Das war halt damals und so einer meiner wirklich ganz, ganz lieb gewordenen Geschäftspartner, ist hier total untertrieben, wirklich ein Freund, ein Herzensfreund, ist der Wolfgang Otto. Und der hat zur selben Zeit die Firma Otto Gourmet mit seinen Brüdern gegründet. Und das war so eine Aufbruchsstimmung. Jeder hat von Wagyu geredet, jeder hat über Kobe Beef geredet, jeder hat auf einmal über Marmorierung, Marbling und Tenderness gesprochen. Und dann habe ich gedacht, pass mal auf, das gibt's ja nicht. Ne? Also die zahlen horrende Preise für Fleischqualitäten aus USA. Das muss doch aus Bayern und Bio und frisch mindestens das gleiche wert sein wie von den Amis. Und so ist dieser Gedanke dann geboren.
Und ihr macht es euch ja, sag jetzt mal, verhältnismäßig leicht. Eure Rinder, sag jetzt mal, sind ja 365 Tage draußen tatsächlich. Und ja. Sag jetzt mal, ihr in Anführungsstrichen jetzt gesagt habt, ihr habt dann jetzt so viel damit zum Tor.
Also ich sage das ja bewusst immer, wir sind die faulsten Bauern, die es gibt. Ja. Also wir müssen nicht melken, wir machen keinen Ackerbau. Die Tiere sind das ganze Jahr draußen. Natürlich muss man es im Winter futtern. Natürlich muss man schauen, dass ein Strom auf dem Zaun ist. Natürlich muss man schauen, dass die Tränken sauber sind. Ein bisschen Arbeit hat man schon, aber ich sage mal, unser Modell ist schon sehr extensiv. Also wir wirtschaften wirklich sehr, sehr extensiv.
Jetzt haben wir automatisch, wenn man an Rindfleisch denkt, immer erstmal diese Steaks im Kopf. Dabei gibt es ja viele klassische andere Zutaten, Zubereitungsarten, die auch noch. Meine Kindheitserinnerung oder mittlerweile, ich mache selber auch, wenn ich jetzt Rindfleischsuppen vorbereite, dann kommt ja bei uns einfach, also es kommt ja immer ein Stück Rind einfach mit rein. Bei uns ist es einfach Tafelspitz, das danach auch noch verwertet wird mit Butterbrot und Salz. Ganz einfach, aber...
Sehr deluxe auf jeden Fall.
Sehr, sehr lecker. Was wäre jetzt so die bessere Variante oder sag jetzt mal, welcher Teil da einfach für so Suppen auch noch gut passen, wenn es jetzt nicht gerade das Tafelspitz ist?
Also ich darf einfach eine Haxe mit reinschmeißen. Ne? Also irgendwas, was viel Kollagen hat, was viel Bums macht. Und in dem Fall da ich einfach wie so Osso Buco. Ne? Oder eben, ja, oder Suppenfleisch. Also heute heißt es ja nicht mehr Suppenfleisch, heute heißt es ja Short Ribs. Ich werde einfach ein paar Rippen mit reinschmeißen. Also mit einem schönen Knochenanteil, wo man dann abfieseln kann. Und das ist ja immer das Beste. Wenn das dann vom Knochen fällt und dann einfach ein bisschen einen schwarzen Pfeffer aus der Mühle, ein bisschen Meerrettich drauf, frischen Meerrettich, ein Schopperl Wein dazu. und das Luxusessen ist fertig.
Ja, gut, das Essen kannst du einfach sein, ab und zu. Ja, also da brauchst du nicht immer die High-Quality-Produkte, also High-Quality-Show, aber sag jetzt mal nicht die luxuriösten, exklusivsten irgendwo aus Hawaii hergeflogen.
Ja.
Was macht denn den Geschmack vom Wagyu so besonders?
Letztendlich ist es einfach bloß eine genetische Veranlagung, sage ich mal, dass du mehr intermuskuläres Fett im Muskel hast. Und das macht es halt einfach zarter, ganz klar. Die Muskelfaser ist durchwachsen und das sorgt für mehr Geschmack. Also wie gesagt, der Profi, der spricht immer von Marbling and Tenderness. Also je marmorierter, desto zarter. Und das klappt aber auch mit einer niederbayerischen Fleckvieh-Kalbin ganz gut, wenn die fett ist. Ne? Und das lernt man ja in der ersten Klasse. Fett ist ein Geschmacksträger. Ne? Und je fetter, desto besser. Ich meine, das Prinzip der französischen Küche, ne? Jetzt sehe ich, ne? Die drei Geheimnisse der französischen Küche: Butter, Butter und Butter. Und genauso ist es auch. Also, ne? Was ist denn das Beste von der Sau? Der Schweinebauch, das war mal. Ne? Je fetter, desto besser. Und beim Rindfleisch ist es eben genauso, dass je mehr Marmorierung du hast, desto zarter wird es und desto intensiver wird es im Geschmack.
Wie da der Laie erkennen, sag jetzt mal, qualitativ hochwertiges Rindfleisch gibt wahrscheinlich Mist auf dem Markt.
Ein Laie, der erkennt es am besten schon mal am Preis. Ne? Weil was nichts kostet, ist nichts wert, hat meine Mama immer gesagt. Und wenn, also ich sag mal, das ist wirklich so der erste Indikator. Wenn du ein gutes Rindfleisch hast, dann, ne, dann ist Regionalität mit Sicherheit ein Faktor. Für mich der wichtigste Faktor ist der ethische Ansatz. Ne? Also das war das Tier auf der Weide, wie alt ist das geworden? Ne, und ob das dann aus Irland, Argentinien oder Amerika kommt, ist mir eher wurscht, wirklich. Ne? Sondern mir geht es eher um die Haltung. Ne? Und das ist entscheidend. Ich meine, das Wort Lebensmittel kommt von dem Wort Lebewesen und das ist, glaube ich, immer so der oberste Ansatz.
Ich glaube, da kann man die richtig auf die Palme bringen, wenn man sagt, okay, das ist ein Produkt.
Das ist ein Blödsinnprodukt, das ist ein Plastiktüten. Ne? Also das sagt man natürlich auch oft einmal im Affekt, dass man sagt, ah, tolles Produkt. Ja, ne, Produkt, was ein Produkt. Das hört sich blöd an. Wirklich ein sehr, sehr lustiges Beispiel. Ich habe letztes Jahr einmal für einen Beitrag bei Kabel 1 Supermarktfleisch, also die Aufgabe war, kennt man einen Unterschied zwischen Discounterfleisch, Supermarktfleisch und guten Qualitäten. Und da bin ich nach Fichtach gefahren, ne? Also das ist der nächstgrößere Ort, wo es ein Aldi und ein Lidl gibt. War natürlich die Sensation, wenn der Maurer Lucki da Fleisch einkauft. Kannst du dir vorstellen, haben sie mich gefilmt an der Kasse mit dem Handy. Und weil ich das ja normalerweise nicht mache, ne? Aber dann haben wir gedacht, gut, da muss ich jetzt auch durch. Ich hätte auch irgendeinen Mitarbeiter hinschicken können, ich Depp, aber ich habe es jetzt selber gemacht. Und auf jeden Fall habe ich mich dann mal wirklich so vor diesem Discounter-Regal mit der Qualität beschäftigt, was ich ja normal nicht mache. Ich bestelle normal mein Fleisch beim Metzger, beim Landsdorfer in Zandt oder bei Otto Gourmet. Und habe dann gesehen, wie das kategorisiert ist in verschiedene Haltungsstufen, in Bio-Zertifizierung, in also sogar Demeter zertifiziert und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ja einfach immer ein leichtes, so auf die Discounter zum Schimpfen, aber die geben sich schon Mühe. Ne? Also du, nur weil du beim Lidl einkaufst, musst du jetzt nicht automatisch einen Schrott kaufen oder ein schlechtes Produkt, weil wir gerade bei dem Wort Produkt waren. Und du kannst durchaus, ne? Und du hast, nicht jeder hat die Möglichkeit, wenn du einen in einer Großstadt lebst, wenn du einen in Berlin lebst und bist darauf angewiesen, du kannst nicht rausfahren auf den Bauernmarkt, romantisch mit der Jute-Tüten da einkaufen und noch ein Pläuschen mit dem erzeugenden Landwirt halten, dann kannst du die da mittlerweile schon drauf verlassen. Und ich finde das schon gut, dass die das auch transparent machen, die großen Konzerne und Discounter. Und man kann auch im Kaufland oder man kann auch im, weiß ich gar nicht, ob ich das sagen darf da jetzt, oder man kann auch im Kaufland oder im Real ein gutes Stück Fleisch kaufen.
Jetzt muss ich dich, dieses Jahr ist ja die erste Folge 2025, mal was fragen, was ich 2024 einen anderen Koch gefragt habe. Jetzt kann man natürlich sagen, das war alles geplant und genau getimed. Ich kann es mir jetzt leicht mal, war es tatsächlich nicht. Da hat mir Kategorie Glück und Zufall jetzt in die Hände gespielt ein bisschen. Die erste Folge 2024 war bei Ricky Savard in Frankfurt. Mhm. Und du kennst ihn?
Ich kenne ihn, ja.
Und ich habe ihn damals gefragt, ob er das Gegenstück von dir ist. Mhm. Und wenn es dich interessiert, dann können wir mal reinhören, was er damals gesagt hat.
Interessiert mich auf jeden Fall.
Dann hören wir mal rein.
Ja.
Boah.
Eine schwierige Frage.
Ja, weil er ja auch irgendwo fanatisch unterwegs ist in dem, was er tut. Und er macht es ja auch, ist jetzt wieder schwierig aus, da muss ich vorsichtig sein, er macht ja auch gut, was er tut.
Erstmal, so viel Ricky Savard finde ich klasse, finde seinen Ansatz klasse, finde seine Küche klasse, ich war leider noch nicht bei einem Essen. Man hat da immer ein falsches Bild im Kopf. Ich bin ja nicht dieses blutrünstige Monster, das morgens aufsteht und irgendwelche Viecher umbringt, weil Spaß hat dran. Na, also, und das, was wir hier machen mit unserer ökologischen Landwirtschaft, das ist, der erste Ansatz ist immer der ethisch korrekte. Na? Und es wird nie passieren, niemals, dass bei uns irgendeinem Tier schlecht geht oder dass irgendein Tier einen Stress hat oder einen Ärger oder Angst. Das ist schon ein Ansatz, den ich habe. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass man nicht alles mit Soja regeln kann. Na? Und ich denke immer, also ich bin nicht der, der sagt, Fleisch, 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 Fleisch. Und ich fange mal ganz woanders an. Ich habe damals, als ich meine heutige Ehefrau kennengelernt habe, wir sind ja beide Kinder der 80er und da war gerade diese BSE-Krise und dann ist das en vogue gewesen damals, dass man sie vegetarisch ernährt. Also das hat es ja vorher nicht gegeben. Also bei meinem Vater im Wirtshaus Bedienung gesagt hat, du, da ist einer draußen, der isst kein Fleisch, dann hat er einen Gnädel mit Bratensauce gekriegt. Oder Spätzle mit Rahmsauce, weil dann war auch kein Fleisch dabei. Und das ist dann wirklich, später hat sich das so, dieses Bewusstsein auf einmal auch in die Jugendlichen, die pubertierenden Jugendlichen eingeschlichen. Und ich weiß noch, wie ich meine Freundin kennengelernt habe, die hat gesagt, also sie isst kein Fleisch. Sie hat das gesehen am Fernsehen mit diesem Rinderskandal und mit diesem BSE und wie die Tiere gehalten werden. Und die ersten Dokus dann über diese Hühnerfarmen, da isst sie lieber gar kein Fleisch. Und ich bin dann mit ihr zusammengezogen. Und am Anfang habe ich das natürlich durchgezogen. Habe da privat, ne, einmal Nudeln mit Tomatensauce gemacht und einmal Spaghetti Bolognese. Aber irgendwann war es mir zu blöd. Und habe mich dann eigentlich privat nur noch vegetarisch ernährt. Und das war auch wirklich ganz, 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 ganz gut. Und es ist heute noch so, also ich esse ganz wenig Fleisch.
Ja, ich wollte gerade sagen, du isst kaum Fleisch.
Wenn dann Geflügel und Fisch eher. Aber also ich esse einmal in der Woche maximal rotes Fleisch. Und das muss man auch nicht übertreiben. Ne? Also ich sage immer, die Dosis macht das Gift. Und deshalb, ich bin ja keiner, der jetzt irgendwie gegen Vegetarier oder Veganer bescht, um Gottes Willen. Ich bin der, der sagt, Ernährung mit Fleisch ist total legitim, aber es muss richtig passieren.
Wenn man jetzt sagen würde, Lucky Maurer, der Veganer, wird man das sehen, was du hinkriegst?
Ja, mei. Also die Frage, kannst du dir vorstellen, ne? Seit 15 Jahren bezeichnet mich die deutsche Presse als den Fleischpapst. So. Und bei jedem Interview und Podcast und als immer Lucky Maurer und vegan. Als Koch ist das eine ganz einfache Antwort. Es ist Vegan-Kocher ist sensationell schwierig. Darum finde ich auch den Ricky Savard richtig geil. Also ich finde das toll, was der macht, wirklich. Und vegetarisch geht. Ne? Also wenn du jetzt sagst, hey, heute Abend kommen drei Vegetarier, so, ja, ist so easy, ist ja gar kein Problem. Weil da habe ich meine Eier und da habe ich meinen Parmesan und da habe ich meinen reifen Bergkäse und dann nehme ich ein Stückchen Fisch und dann nehme ich Garnele und einen Hummerschwanz und dann ist das Thema erledigt. Also insofern er Fisch isst. Aber wenn es heißt vegan, dann denke ich, sakra, jetzt geht's los. Ne? Und dann bin ich relativ limitiert auf meine Currypaste und auf meine Kokosmilch. Und da muss ich erst einmal auf die Nudelpackung schauen, ob da Eier drin waren oder nicht.
Aber um jetzt den Bogen zu 2024 noch zurückzuspannen, bist du das Gegenstück von Ricky Savard? Dass wir es jetzt mal tatsächlich zu Ende bringen.
Nein, das bin ich nicht. Ich bin jetzt Gegenstück zu Ricky Savard. Ich bin einfach ein Koch mit einem Restaurant, der Fleisch ganzheitlich verarbeitet.
Und du hast gerade gesagt, die Medien haben ja vor 15 Jahren, hast du gerade gesagt, den Begriff Fleischpapst ins Leben gerufen. Aber jetzt weiß ich ja, dass du das ja gar nicht so gern hörst. Was wäre der perfektere Begriff für dich?
Ich glaube, da muss man keinen Begriff suchen. Ne? Also ich kann nur genau sagen, wie das war. Mein Vater hat früher immer gekocht und mein Vater, der ist als neuntes von neun Kindern 1944 auf die Welt gekommen und für den war Fleisch immer was Besonderes. Und wenn ich mitgeholfen habe als Bursche bei ihm in der Küche, hat er immer gesagt, wenn du gut bist, darfst du das Fleisch machen, weil da darf man sich keinen Fehler erlauben, weil es ist ganz was Besonderes. Und da kommt diese Prägung her, einfach. Ne? Also der wenn einmal ein Knödel abscheißt oder wenn einmal ein Kartoffelsalat matschig wird. Das war bei dem nicht so schlimm, aber schlimm war es einfach, wenn man einfach ein Lebewesen zum Lebensmittel umbaut hat. Und also diesen Respekt, den habe ich nur von meinem Papa gelernt.
Wo siehst du dich eigentlich als erstens? Landwirt, Koch oder Fernsehgesicht?
Oh mein, also nicht als Fernsehgesicht. Also Fernsehgesicht, da gibt es gute, wirklich gute. Einer meiner sehr guten Freunde, der Tim Metzer, den sehe ich im Fernsehen, der hat ein Format. Ich habe ja kein eigenes Format. Ich bin da mal dabei, da mal dabei, da mal ein bisschen Grillen Hänsler, da mal Kitchen Impossible beim BR, bei der Lammfrauenküche. Aber so als Fernsehkoch eher nicht.
Ist dein Lieblingsformat, soweit ich weiß.
Was?
Lammfrauenküche.
Ist mein Lieblingsformat, ja. Finde ich sensationell. Habe mir wirklich angeschaut, bevor er, also wie es der Alfons Schubeck gemacht hat. Ich habe den ja, den Alfons beehren dürfen in diesem wirklich schönen Format. Und das ist halt so eine Mischung aus Unterhaltung und Doku und Aufklärung. Und es ist ein mega tolles Format.
Wie ist das damals entstanden, dass du ins Fernsehen gekommen bist? War das geplant oder ist da eins zum anderen gekommen?
Das ist eine gute Frage, ich muss jetzt direkt einmal überlegen, wie das. Also ich war natürlich Backup vom Stefan Marquardt und habe damals, der hatte damals die Kochprofis draht, mit Ralf Zacherl und mit Mario Kotaska und mit Martin Baudrechsel. Und da hast du dann schon immer so ein bisschen Berührungen gehabt. Ne? Hast für den Chef was herrichten müssen, ne? Weißt, da kommt ein Fernsehteam, ne? Ich richte mal für den Chef eine Schüssel her und ein Backup und ein Setup. Und so ging es dann los und dann hatten wir, wann war das? Wahrscheinlich auch schon 15 Jahre her, ich kann es sogar nicht mehr sagen, eine Anfrage von D-Max. Und die hat geheißen Stefan Marquardts S-Klasse. Das war einfach reportagig gedreht und da habe ich dann meine eigene Rolle gekriegt. So Lucky Maurer, ne? Lucky der Kochwikinger hat es damals geheißen. Und da habe ich mich nicht blöd angestellt und rhetorisch bin ich jetzt auch nicht auf den Mund gefallen, auf gut Deutsch gesagt. Und habe mich dann nicht schlecht angestellt und bin dann da in diese Fernsehwelt ein bisschen eingetaucht. Und dann hat der Stefan Marquardt mit dem Frank Buchholz wiederum ein weiteres Format gemacht, Kochen mit Knall. Und da war ich so der, wie sagt man, der Sidekick. Ja? Also war halt quasi der Besorger. Das, was der Eltern beim Stefan Raab war, war ich dann beim Stefan Marquardt. Und so bin ich dann in die Fernsehschiene reingerutscht und dann ist das losgegangen. Und dann haben wir durch meine Selbstständigkeit, ist dann irgendwann, damals gibt es halt auch nicht mehr Donau TV, heißt halt Niederbayern TV. Ist Donau TV gekommen, hat eine Reportage gemacht über mich und dann der BR, unser Land, dann Drehscheibe Deutschland oder wie es alles geheißen hat und so ist das, hat sich das langsam gegeben. Aber ich muss sagen, der wichtigste, wirklich der allerwichtigste Kontakt, was Fernsehen angeht und da muss man sich auch wirklich bedanken, ist der Tim Melzer gewesen. Der hat mich schon auf eine sehr brutale Art und Weise mitgenommen. Also brutal positiv, meine ich.
Inwiefern?
Naja, ich meine, es gibt ja ganz viele so Sterneköche, Prinzessinnen, die sich alle über den Melzer lustig machen. Ne? Letztendlich hat der eigentlich die Ehrendoktorwürde der deutschen Kulinarik verdient, wenn mich einer fragt. Weil der mit dieser Sendung Kitchen Impossible millionenfach am Wochenende Menschen Genuss näher bringt. Ne? Ob der jetzt einmal ein Schimpfwort verwendet oder ob der einfach einmal sich ein bisschen daneben benimmt. Ne? Der ist halt einfach ehrlich. Und jeder wünscht sich immer, dass alle authentisch und ehrlich und sind. Und was der bewirkt hat mit diesem Format, ne, dass sogar Christian Bau zu Tränen gerührt ist, ja, das ist unfassbar. Also nochmal, für mich hat Tim Melzer die Ehrendoktorwürde der deutschen Kulinarik verdient.
er wird es hoffentlich hören.
Würde mich freuen, wenn er es hört, ja.
Hat dich das Mediendasein irgendwo verändert oder bist du immer der gleiche bodenständige, sag jetzt mal, Lucky aus dem Bayerischen Wald geblieben?
Ja, das, ehrlich gesagt, hat es mich nicht verändert, weil es ist, wenn du in einem Wirtshaus groß wirst, dann lernst du als Kind schon, dass du auch mal im Mittelpunkt stehst. Das ist so, da sagst du an Weihnachten vor die Gäste ein Gedicht auf, als 5-jähriger Knirps und als 7-jähriger spielst vor die Hausgäste mit der Blockflöten und als 10-jähriger spielst mit dem Akkordeon und dann holst du einen Dia-Vortrag und ich habe ja schon ganz früh Musik gemacht, auch mit meinem Bruder zusammen und dann mit meiner eigenen Band, wo ich dann 16 war, also du bist es gewohnt, auf einer Bühne zu sein, präsent zu sein, beobachtet zu werden, angeschaut zu werden und so war ich halt Koch und dann war halt auf einmal eine Kamera dabei. Also mir macht es wirklich nichts. Und dieses Wort Lampenfieber kenne ich gar nicht. Das Einzige, wo ich mich halt noch einscheiße, auf Gott, darf man ja sagen, sagen wir da, ne? Es ist wirklich, wenn wir ein Konzert haben und da kommen zwei oder drei Songs und ich habe nicht gescheit geübt, ja? Wo man denkt, oh Mann, hoffentlich hätte das jetzt unser Gitarrist nicht, das ist schon wieder die Passage, plus das Lari eh durchzupf.
Ne? Du hast ja als Kind, als du, sag jetzt mal, Musik gespielt hast, Instrumente, du hast ja nie so auf die Noten geschaut. Das war eher immer so nach Gefühl, oder?
Meine Musiklehrerin hat mir ganz früh schon gesagt, es gibt Mozart und AC/DC. Und so ist es eigentlich auch beim Kochen. Das, ich vergleiche das immer noch ganz gern. Eben meine Kochkurse, als ich beim Stefan Marquardt angefangen habe, oder als ich bei meinem ersten Kochkurs beim Stefan Marquardt war, war ein Bladel, also ein Blatt Papier mit den Gerichten und dahinter waren 7 leere Blätter. Da hat man dann aufschreiben können, wie man es macht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, gibt es da kein Rezept? Als Koch arbeitest du normal noch Rezepte. Und dann sagt er, nö. Weil morgen fällt mir eh wieder was anderes ein. Ich brauche das gar nicht aufzuschreiben, wie ich es heute mache. Weil morgen mache ich es wieder ganz anders. Und er denkt, so ein Vogel. Und letztendlich ist es beim Kochen wie in der Musik. In der Musik gibt es Noten. Ja? Und ich sage jetzt mal, du nimmst eine Sonate von Mozart und spielst die genauso nach, dann kriegt die es 200 Jahre später genauso wie von Wolfgang Amadeus Mozart. Oder du machst es wie AC/DC, nimmst 3 Akkorde und machst 50 Jahre Rock'n'Roll-Legenden-Geschichte, ne, mit 3 Akkorden, maximal 4.
Die Musik, sag jetzt mal, ist auch etwas, wo du dich dann, sag jetzt mal, entspannen kannst von dem, vom ganzen Arbeitsalltag mit Medien, ja. Landwirtschaft, der Kocherei dann
letztendlich. Genau. Also Musik ist so das Wichtigste in meinem Leben, wirklich. Also mal abgesehen von Familie und Frauen. Aber so, wenn du mich jetzt fragst, was wirklich das Wichtigste ist, dann ist das schon Musik.
Du hast ja eigene Band?
Ja.
Wie oft wird geprobt?
Wir haben tatsächlich, ne, wir haben in den letzten Jahren nicht mehr so viel geprobt, aber wir haben jetzt ein neues Album, haben einen neuen Plattenvertrag, haben nächstes Jahr wirklich, also, oder haben dieses Jahr eigentlich schon richtig fette Konzerte. Nächstes Jahr natürlich auch, aber auch 2025 haben wir richtig geile Shows. Wir spielen in Wacken, wir spielen auf dem Summer Breeze, wir spielen auf dem Rock Hearts Festival, wir sind auf der Full Metal Cruise dabei, spielen in Lettland. Also das wird schon einiges, da muss man natürlich üben.
Du hast ja außer der Musik ja noch zwei andere große Leidenschaften, wie ich halt gerade erfahren habe, Straubing Tigers und 60.
Ja.
Bist du öfters im Stadion?
Ich bin öfters im Stadion, früher natürlich noch viel mehr. Und es ist halt meistens sind die Spiele Freitag oder Sonntag. Und Freitag haben wir immer im Restaurant Halligalli. Und wenn dann einmal sonntags. Und dann suchen wir aber auch schon gute Spiele raus. Das ist das Schöne an den Straubinger. Ich mag ja das sowieso. Ich bin ja wirklich, ich bin ja mit Herz und Seele ein Niederbayer. Und ich bin mit Herz und Seele auch Straubinger. Und ich finde, das hat immer so ein bisschen so diesen Asterix-Charakter. Dieses gallische Dorf, weißt. Und das ist was, was mir sehr am Herzen liegt. Das ist nicht nur im Eishockey so, das ist auch in der Kulinarik so. Wir sind ja früher immer belächelt worden hier im Bayerischen Wald. Wir haben mittlerweile so tolle Restaurants. Wir haben so eine tolle Kulinarik. Wir haben so tolle, tolle, tolle Köche. Ja? Und wenn ich da, ich sage jetzt einfach mal, ein Anton Schmaus, den kennt man. Das ist wirklich auch einer von meinen ganz, ganz guten Freunden. Was der gemacht hat für unsere Region hier, wo wir ausgekocht worden sind. Oder der Michael Reis im Johanns. Oder der Michael Amon. Ja? Wir haben hier so geile Köche, ne? die wirklich sagen, hey, das ist nicht mehr der Arsch der Welt, sondern da passiert gerade was. Wenn wir es jetzt mal auf diese, ich sage jetzt mal, beschränken wir es jetzt mal nicht auf die Sterne, sondern beschränken wir es einfach bloß auf die Preisstruktur. Als wir angefangen haben, hat es gegeben, in einem großen Umfeld, das Durstal in Ringsburg, Stoll, Rappenberg, das Johanns in Wolkircher, Buchen in Welchenberg, auch ein ganz tolles Restaurant. Ja, dann nicht mehr viel. So, mittlerweile, der Michael Amann im Gasthaus Jakob, der gibt da Gas, der Daniel Kleine Deckendorf, der gibt da richtig Gas. Dann der Rode Hahn in Ringsburg. Also, da passiert schon einiges. Ne? Und mich freut das, weil wir sind keine Konkurrenz. Wir haben alle die gleichen Gäste. Wir sind in einem Radius von 200 Kilometer und also da gibt es 0,0 Konkurrenz. Ich freue mich über jeden, der unsere Region attraktiver macht, weil wir ja lange nur belächelt worden sind, so quasi die Weidler. Ist so halber zu finster, halber zu kalt, das ist der bayerische Wald. Und das, was da gerade passiert, auch mit Manufakturen, wir haben zum Beispiel eine Schnapsbrennerei in Ketzting, Liebel, ne? auf Weltklasse-Niveau. Na, der Christian Philips mit seinem Brot ist jetzt auch, der startet durch, der beliefert einen Tim Rau und einen Juan Amador. Muss man sich mal vorstellen. Ein Wiener und ein Berliner kaufen das Brot im Bayerischen Wald. Das ist so lustig. Ja, weil die Qualität so gut ist. Oder die Bio, Heumich Käserei Berl, ne? Die kauft einen Käse in 3-Sterne-Restaurants und die Butter. Das ist schon was, was mich stolz macht. Also, und ich sehe mich da auch ein bisschen, sage ich mal, wir haben am Anfang ja immer unser Kulinarik-Festival gemacht und haben das immer ein bisschen gebündelt, haben das ein bisschen vereint. Und das Schöne ist wirklich an all den Menschen, die ich jetzt aufgezählt habe, dass es da keinerlei Form von Neid gibt, sondern dass jeder dem anderen das Ganze gönnt.
An was machst du es fest? Oder was hat die Entwicklung, sag jetzt mal, dann so richtig angeschaut, dass sich da tatsächlich so viel bewegt?
Ich glaube, das ist so ein Selbstbewusstsein auch. Ja, früher hat man immer so einen Kopf eingezogen und hat sich ein bisschen wegduckt. Und mittlerweile, ich war so eine ganz krasse Situation. Ich war in Napa Valley, Kalifornien, weil ich kalifornische Cabernet Sauvignon sammelt und lieb und mag und gern trinke, viel zu viel davon trinken. Und dann sagt der Winemaker, ne, der Mr. Wagner von KMS, hey, guy, where do you come from? Sag ich, Germany. Oh, where in Germany? Sag ich, ja, Bavaria. Ah, Bavaria, Oktoberfest. Sag ich, nein, Oktoberfest ist Bullshit. No Oktoberfest. Sag ich, do you know Swiesel? Und dann sagt er, yes, the best glass. Ja, also, und damit kann man sich identifizieren. Früher hat man gesagt, Swiesel, ich weiß nicht, ob du schon mal in Swiesel warst, ne? Das ist wirklich nicht schön. Also da ist wirklich, das ist so, ne? Also es ist halt im Bayerischen Wald, das ist tief, das ist ganz tief drin. Es ist wunderschön, ne? wenn man es zu schätzen weiß. Und dass wir da ein Produkt machen, was auf der ganzen Welt angesehen ist, ne? Dieses Zwiesel-Glas, und genauso sehe ich das mittlerweile mit der Gastronomie. Wenn zu mir einer sagt, der da herkommt, aus München oder was weiß ich, aus Düsseldorf oder was der Teufel woher, und sagt, das ist ja der Arsch der Welt, sage ich, ja, herzlich willkommen. Ja? Schön, dass du nochmal anschaust.
Ne? Was ich ja immer sehr zu schätzen ja, Marc, sag jetzt mal, wenn ich da mal wieder im Bayerischen Wald bin oder auch im Allgäu, wo wir gleich drauf zum Sprechen kommen, man ist noch näher beieinander.
Ich sag das so, muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich weiß nicht, wie wir damals unser Restaurant gegründet haben, Stoi. Ich habe vorher eine Kochschule gehabt in Taufkirchen bei Minger. Da bin ich jeden Mittwoch, Donnerstag, bin ich da aufgefahren, habe da meine Kochkurse gemacht, weil ich mir gedacht habe, wir müssten da jetzt nach München, weil in München spielt sich alles ab. Na? Und dann haben wir irgendwann mal Reportage angeschaut, Chef's Table war das auf Netflix, über Magnus Nielsen, Bärwicken. Und da ein Jahr im Vorhinein ausverkauft. Und wenn du da hin willst, dann musst du erst einmal nach Trondheim fliegen und dann musst du erst einmal in ein anderes Land fliegen und dann musst du 2 Stunden mit dem Auto nochmal da hinfahren, dass du endlich da bist, dass du dann einfach bloß eine Jakobsmuschel kriegst, wo es über Tannenzweige gebraten ist. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich dieses Begehren, dass man wieder ein Ziel hat. Und nicht einfach übersättigt ist. In Minga kriege ich alles. Ja? In Minga kann ich jederzeit, ich glaube, da gibt es 50 Sterne-Restaurants oder 30, ne? und 2 Sterne und 3 Sterne. Ja? Aber da kriege ich permanent alles. Da kriege ich permanent ein Taxi, da kriege ich permanent immer alles. Und bei uns ist das wirklich so, du musst das wollen. Du musst dich darauf vorbereiten. Und darum wird es auch was Besonderes. Ja? Du kannst nicht bei uns um 2 in der Früh aussehen auf der Hauptstraße und sagen, Taxi. Das kannst du schon machen, aber es wird den voll bringen.
Wie stehst du eigentlich zu dem ganzen Thema Fine Dining und Sterneküche?
Fine Dining ist super. Ich meine, wir sind ja auch nicht so schlecht. Ich meine, wir waren, wenn wir eröffnet haben, wir gleich auf Platz 220 der 100 besten Restaurants an der Rolling Pin Rankingliste. Und ja, Stern, das ist immer. Für mich ist das, also wir haben uns bewusst niemals mit Michelin beschäftigt. Das ist ja auch oft so, viele Hotels haben mittlerweile Sterne-Restaurants und dann haben sie 10 Plätze oder 12 Plätze, ja, haben da 3 Tische drin, 3 Vierertische drin und sperren Freitag, Samstag auf. Da brauche ich, ne, das ist für mich nicht der Sinn vom Restaurant. Und wir haben ja jetzt Wochen nicht offen, bloß wir sind sowieso von Haus aus ausgebucht. Das Problem ist, was ich nicht verstehe, ist dieses Bewertungssystem. Ne? Ich finde das schon geil, so wie jetzt Rolling Pin, 100 Best Chefs, dass man sagt, okay, wir waren da, wir voten da für den, wir haben das gut gefunden, uns gefällt das. Und dann hast du halt den Guide Michelin, da kommt halt einmal im Jahr, kommen 2 Tester und bewerten die. Und dann kommen es vielleicht einmal angemeldet und vielleicht nochmal anonym 2 Menschen. Und wenn ich das jetzt in meinem einfachen Hauptschulhirn so durchspiele, Und wir haben von 365 Tagen 300 Tage offen. Und an 299 Tagen läuft alles super. Aber am Tag 300 ist mein Küchenchef krank und die Sous-Chefin kommt nicht, weil es Kindergrippe hat. Und dann hat uns noch der Fischlieferant sitzen lassen und liefert keinen Steinbutt und keinen bretonischen Hummer an dem Tag. Und just da kommen die zwei Michelin-Tester und machen diese Leistung des ganzen Jahres, des ganzen Teams an einem Tag aus. Ich weiß nicht. Und dann muss ich noch dazu sagen, ich gehe ganz viel essen. Das ist meine Leidenschaft. Also wirklich, wirklich sehr, sehr viel essen und reise sehr viel. Und ich habe dieses Bewertungssystem oft noch nicht verstanden.
Sie legen es dann nicht offen? Sie legen es ja auch nicht offen.
Ja, ich weiß nicht. Wer jemals im Tantris war beim Hans Haas, der wird sich fragen, warum der keine drei Sterne gehabt hat. Also wer ein bisschen ein Hirn hat. Also wenn das der Michelin-Tester hat, dann das kann ihm gerne mal einer kommen und kann mir erklären, warum der Hans Haas keine drei Sterne gekriegt hat. Für diese Leistung. Der hat mittags und abends gekocht. Der hat sein Leben dafür gegeben. Und das war immer sensationell geil. Und warum er Joachim Wissler keine drei Sterne hat, das verstehe ich nicht. Das muss man auch nicht erklären. Auf der anderen Seite muss man auch nicht erklären, warum andere Restaurants zwei Sterne haben, in denen, wo ich war, wo ich es nicht verstanden habe. Wo ich es einfach nicht verstanden habe. Also ich mache das nicht abhängig. Ja.
War tatsächlich auch in der letzten Folge ja Thema auch tatsächlich von den Hörern die Frage, ob die Sterne zu inflationär aktuell vergeben werden.
Das kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich hab so viele Restaurants gesehen. Ja? Ich war jetzt dieses Jahr schon so viel. Ich war in Japan. Ich war in Amerika in der French Laundry beim Thomas Keller. Ne? Drei Sterne. Das war ein Feuerwerk. Der hat uns wirklich, ohne Scheiß, der hat uns vermöbelt. Der hat uns kulinarisch richtig, richtig, richtig vermöbelt. Ich war beim Heinz Beck im La Pergola in Rom. Das war sensationell. Und ich muss zum Beispiel sagen, für mich einer der grandiosesten Köche aller Zeiten, mal abgesehen von meinen alten Göttern, wie nach Hans Haas, der ist unantastbar für mich, was der geleistet hat. Aber ich war jetzt zum vierten Mal beim Hans Neuner in Portugal im Ocean. Das ist genial. Das hat nichts mehr mit gut kochen zu tun und das hat nichts mehr mit tollem Geschmackssinn zu tun, sondern das ist hypergenial, was der da abfackelt. Ich war zum vierten Mal, wie gesagt, da mit meiner Frau. Meine Frau hat in den Fischen ein bisschen hat geweint. Also wenn man beim Essen weint, vor lauter Emotion. Ne? So, und dann hat er zwei Sterne. Ne? Das sind drei Sterne plus Nummer drei. Ne? Also eigentlich müsste für den der vierte Stern gefunden werden. sage ich jetzt einfach mal. Und das ist immer so. Ich habe einfach keinen Bock, dass mich irgendeiner bewertet.
Ja. Kommen wir zur Cheffrage von einem Restaurant tatsächlich, wo du, soweit ich weiß, zumindest wurde es mir so weitergegeben, tatsächlich glaube ich noch nicht warst. Die Cheffrage wird aus 1250 Meter Höhe diesmal gestellt, nämlich von einem JRE-Kollegen, nämlich von Simon Schlachter aus dem Pavo. Mhm. Und die Frage, wie immer vorneweg, kennst du ihn, kennt ihr euch?
Nein, also wir kennen uns sehr persönlich, ich kenne ihn natürlich.
Ich vermute jetzt schon mal, dass du gespannt bist, was kommt. Daher hören wir mal direkt gleich rein, was der Simon für Frage für dich vorbereitet hat.
Na, Luki, wann kommst du zu uns auf den Berg im Allgäu zu Besuch? Gegebenenfalls nimmst du ein Allgäu-Rind in deine Zucht auf? Werden wir mal sehen, oder?
Also ich komme auf jeden Fall gern.
Sagst du nicht nein?
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ein Allgäu-Rind in meine Zucht aufnehmen ist jetzt schwierig. Ja, also es ist ein Wagyu-Rind. Ne? Aber ansonsten, ja klar, Logo. Habe ich voll Bock drauf.
Ist ja tatsächlich sehr schön. Also ich war erst vor drei Tagen dort und ist so auf einem einsamen Berg mitten und wahnsinnig schöner Sonnenaufgang und Untergang tatsächlich.
Ja, ich habe ja das große Glück. Also ich werde ja sehr oft eingeladen auch. Und ich habe dann wirklich so eine Liste jetzt schon. Und wo es als nächstes hingeht. Und also meine nächste Destination ist der Chiemsee, ist auch ein toll. Ja, also das Essenz, da drückt es mich schon, weil ich den Chiemsee gerne mag. Da war ich noch nie. Also wir waren immer am Chiemsee beim Heinz Winkler. Und ja, es gibt so ein paar so Destinationen. Ne? Also wir haben eine richtig coole Truppe. Das sind lauter Kech. Und das ist immer im Januar. Das heißt Los Saufos Español, heißt diese Gruppe. Und da waren wir halt jetzt, da waren wir beim Albert Adria, da waren wir jetzt letztes Jahr waren wir bei der Elena Asak und im Echebari. Und jetzt geht es dann ins nächste Restaurant. Also es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das Wichtigste ist, dass du neugierig bleibst, dass du immer neue Sachen anschaust.
Ist für mich tatsächlich sehr witzig und interessant, welche Kochgruppen es tatsächlich gibt. Alex Huber hat ja auch seine Selbsthilfegruppe Oberbayern Süd, glaube ich, oder mit Österreich zusammen.
Ja, mit dem Töllerer. Ne? der Alex, das ist auch so ein Markt. Ja, also richtig, richtig guter Typ. Richtig guter Typ.
Die gingen tatsächlich jährlich auf Reisen.
Ja, also wir machen das ja auch. Wie gesagt, wir haben also diese Spanien-Gruppe und dann habe ich noch eine andere Gruppe. Ja. Wir waren der Wolfgang Müller, den kennst du vielleicht auch noch, also ehemaliger 2-Sterne-Koch im Imperial in der Bühler Höhe. Da waren wir jetzt eben in Amerika, in Napa Valley. Und also wir planen tatsächlich auch schon diese Reisen um das Restaurant rum. Und um einfach die kulinarische Welt.
Nehmt ihr dann tatsächlich von der Stadt auch noch was mit oder seid ihr dann tatsächlich sehr fokussiert aufs
Essen? Schon, natürlich. Ne? Also es gibt ja so ein paar so Hotspots. Ich sage mal, San Sebastian in Spanien ist so ein Hotspot. Ne? Dann Paris brauchen wir gar nicht drüber reden, das quillt ja über. Und wie gesagt, ich war jetzt dieses Jahr, habe ich mir einfach gesagt, ich war noch nie beim Heinz Beckler, Pergola, Rom, 3 Sterne, fliegen wir nach Rom. Ich meine, bist du auf der Stunde bist du in Rom.
Kopenhagen ist, glaube ich, auch so ein Hotspot, oder?
Kopenhagen war ich schon früh, war schon im Noma. Geranium, sehr, sehr toll. War im Noma, wo es quasi in der zweiten Welle war. Hab versucht, mich mit dieser skandinavischen Cuisine nicht anzufreunden, sondern es zu verstehen, sagen wir es so. Dieses extrem reduzierte und macht schon Spaß. Das nächste, was wir wirklich auf dem Zettel haben, tatsächlich, weil du jetzt Kopenhagen ansprichst, ist der Alchemist. Na, also da muss man hin. Und ja, es wird nie langweilig. Es wird wirklich nie langweilig.
Ihr habt ja hier Kochveranstaltungen mit Ausnahmeköchen und bietet ja hier auch Kochkurse an. Siehst du die Kochkurse als Bildungsauftrag?
Ich sehe die Kochkurse, ne, das kann man mal so sagen. Wir verdienen dort damit auch Geld. Und das ist gar nicht einmal so schlecht. Nein, wir haben schon einen gewissen Bildungsauftrag, vor allem. Also 80% unserer Kochkurse haben mit Fleisch zu tun. Wir machen ein Schlachtfest, wo wir eine ganze Sau zerlegen. Wir machen das perfekte Steak, wir machen From Nose to Tail, wir machen einen Wildkochkurs, wo wir wirklich mit einem Reh in der Decke anfangen, wo wir das ganze Reh zerlegen und zum Schluss entstehen dann 7-8 Gänge aus diesem ganzen Reh. So gesehen haben wir natürlich einen Bildungsauftrag. Ja. Und es ist halt, sage ich mal, auch an einem Dienstag, Mittwoch toll, einen Umsatz zu haben, wo wir jetzt im Restaurant jemanden haben. Unser Restaurant ist Freitag, Samstag offen. Dann haben wir ein ganz normales Restaurant. Es gibt ein Menü, es gibt 8 Gänge, das ist vom Wagyu. Und zwischendurch haben wir halt immer die Ausnahmeküche, damit so da ein bisschen was passiert. Und da haben wir jetzt dann wieder richtig coole mit am Start.
Wer kommt?
Das darf ich sagen. Na, in Anfang Februar kommt der Bobby Breuer.
Okay, aus München.
Jetzt aus München, ja. Wir haben ja witzigerweise, also die Idee war ja die, ein bisschen natürlich geklaut vom Hangar. Ne? Also was heißt geklaut? Ne? Wir haben gesagt, es gibt so viel Kech, die kein Restaurant haben, aber die ihre Handschrift in der kulinarischen Welt hinterlassen haben. Wie ein Stefan Marquardt, ein Heiko Antoniewicz, ein Otto Koch, ein Harald Wohlfahrt, wo man nicht mehr zum Essen hingehen kann. Und die holen wir jetzt einfach. Oder Roland Rettl. Ne? Unser erster Ausnahmekoch war der Roland Rettl. Ne? Der hat im Hangar immer gekocht und geil gekocht und die Größten der Zunft ihre Menüs nachgekocht. Aber er selber, seine eigene Handschrift, ein Roland Rettl-Teller, war schwierig zum Kriegen. Und das haben wir gemacht. Oder zum Beispiel ein sensationeller Mike Süßer. Ne? Den hat keiner auf dem Schirm gehabt. Also, ne, ja klar, der macht Fernsehen, mein Lokal, dein Lokal, aber kann der Koch, kann der nicht. Mike Süßer ist ein begnadeter Koch, ein Talent vor dem Herrn. Ne? Also, der kocht wie ein Gott. Und das ist, oder der Ralf Zacher zum Beispiel. Ne? Den hat ja auch keiner mehr auf dem Schirm. So gesehen, also, den verbindet jeder eigentlich immer mit Fernsehen. Ja, das ist ja bei mir auch so. Ne? Und dabei sind das so grandiose Köche und die so grandiose Gerichte machen. Und, ja, also Ne? Der Johann Lafer zum Beispiel ist bei uns und es ist auch schön, einfach wenn die wieder selber kochen. Oder wer schon alles bei uns war, Franz Keller. Franz Keller war der geilste Koch, der jemals bei uns im Stall war. Der hat die Vorspeise gemacht, dann hat er sich an Chef's Table gekocht und hat einfach zwei Marken und Flaschen Rotwein gesoffen. Und hat gesagt, macht ihr das mal lieber, ihr könnt das eh besser. Also das ist der Keith Richards der Köche.
Da hast du sicherlich ja über die Jahre ein großes Netzwerk aufgebaut.
Ja.
Wenn du jetzt mal zurückblickst, du hast ja sehr viele erlebt, sowohl persönlich, auch aus natürlich beruflich aus deiner Karriere raus. Was würdest du jetzt im Nachgang zu deinem fünfjährigen Ich sagen?
Man reflektiert ja, sage ich mal, was man so die letzten Jahre gemacht hat. Und ich sage ganz oft, als Landwirt zum Beispiel, wenn ich damals gewusst hätte, als ich angefangen habe mit 25, als ich mein Haus gebaut habe, wenn ich damals gewusst habe, was ich heute weiß, dann hätte ich einiges anders gemacht. Dann hätte ich sofort aufgehört mit den Schafen und hätte nicht versucht, Lammfleisch über Autogamie zu vertreiben, sondern ich hätte sofort... Ich war auf die Bank gegangen, ich gesagt, ich brauche eine Viertelmillion, ich brauche 250.000 Euro, ich will einen Rindviecherstall bauen. Und dann hätte ich auch nicht Wagyus gezüchtet, sondern dann hätte ich Angus-Kier da reingestellt oder Angus-Fresser da reingestellt und gar nicht selber gezüchtet. Aber ich glaube, jeder Fehler, den man macht, und ich mache heute noch gern Fehler, weil es ist ein abgedroschenes Sprichwort, aber aus Fehlern lernt man.
Und man geht aus seiner Komfortzone raus.
Ja klar, also aus Fehlern lernt man und ich habe noch keinen Fehler gemacht, dass ich mich nicht hinten nachher schlau rausgegangen war. Ich habe ja nur die Hälfte von meinem Leben vor mir. Ja? Also mein Opa ist über 90 geworden, also das liegt bei uns in der Familie. Und also die Hälfte ist jetzt rum und ich habe eigentlich schon relativ viel erlebt in dieser ersten Hälfte. Und ich weiß nicht, was ich anders machen soll. Das ist also.
Was steht für die zweite Hälfte noch auf deiner Bucketlist?
Also ich möchte auf jeden Fall mal mit meiner Band als Vorband von Metallica spielen. Das sind ganz bescheidene Wünsche, die ich habe. Nein, wir sind jetzt dann am Wacken ab mehr und ein Wunsch ist für mich immer nichts Materielles, ne, weil das kann man sich mit Fleiß erarbeiten und verdienen. Ob das jetzt ein Auto ist oder ob es eine Uhr war oder ob es ein Urlaub ist. Aber die wirklich wichtigen Dinge sind ja die mich triggern, wo ich sage, das möchte ich einfach erleben. Ne? Und ich möchte, das war ganz ein Wunsch, nur bis ich ein kleiner Bub bin, ich möchte einmal im Leben einen echten Pottwal singen. Ne? Hab ich schon probiert, habe ich aber nicht gesehen, war ich in Island, ne? Nichts war es mit dem Pottwal. Nicht einmal von Rennis rausgekupft. Nein, das sind so jetzt Dinge, die man erleben möchte. Das ist, kannst du ein Glück haben und kannst das erleben oder und für mich sind halt so Sachen, also einmal mit Metallica spielen, einmal in Münchner Olympiastadion aufzutreten, wo 60.000 Leute drin sind und da mit meiner Band zu sagen, das ist cool.
Ja. Und wer die Möglichkeit draußen hat, von euch vielleicht kennt irgendjemand von der Band Metallica, vielleicht kann es mehr ermöglichen. Sag niemals nie, es ist immer, vielleicht ist genau der eine dabei. Oder kennst du wen, der es tatsächlich ermöglichen könnte, der die Connection hat?
Ja, wir müssen selber hart daran arbeiten. Ne? Weil wenn wir irgendwann durch die Decke gehen und nach 28 Jahren Band bestehen, nur Nummer 1 Hit schreiben, vielleicht sind wir da automatisch dabei. Ne? Aber also das ist einfach ein Ziel. Das Wichtigste, und das ist ja, glaube ich, ein ganz guter Schlusssatz, ist, das Wichtigste ist, dass man mit dem, was man tut, zufrieden ist, dass man das, was man macht, gern macht und dass man mit sich selbst im Reinen ist. Einfach mit sich selbst im Reinen ist. Und wenn man gesund ist, dann hat man ja da die besten Voraussetzungen.
Und damit nimmst du es schon vorne weg. Normalerweise sage ich immer noch, gibt es irgendwas, was du den Hörern noch mitgeben willst, über was wir vielleicht auch noch nicht geredet haben, aber ich würde es jetzt einfach an der Stelle so stehen lassen, weil ich das Gefühl habe auch, dass das ist, was du tatsächlich hier mitgeben wollen würdest.
Ja, also genau, da gibt es keinen schlauen Satz mehr, ne? Seid froh, das Gesundheit und ja, es ist jetzt, ich sage immer die alten Leute, ne? Hauptsache, man ist gesund, aber das ist ja wirklich das Wichtigste. Und man muss sich immer wieder, das ist vielleicht ganz interessant, man muss einfach mal den Fernseher umrühren und schauen, was passiert auf dieser ganzen Welt. Und da muss man sich auch wieder mal erden und muss sagen, hey Mensch, geht's uns gut. Und das muss man sich täglich zwei, dreimal bewusst sein. Schau, wir sitzen jetzt da, haben jetzt eine Flasche Weißwein drunter, ne? Also halbwegs. Ne? Und haben uns gut unterhalten. sitzen im Warmer und können das Ganze genießen. Und ich glaube, das ist das A und O.
Ja, und damit würde ich es auch stehen lassen und tatsächlich die erste Folge fürs Jahr 2025 dann auch beenden. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und euch hat die Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich über eure 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Das Rezept vom Lucky findet ihr dann ja auf der Website oder auf Instagram zum Download und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Wir verabschieden uns.
Also, ich wünsche euch alles Gute fürs neue Jahr. Lucky Maurer.
Bis dahin, ciao, servus und macht's gut.